Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode geht es um Vergütung. Die Frage nach dem Umgang mit dem Thema Gehalt oder darüber hinaus Vergütung im Allgemeinen habe ich selbst mal als den Endgegner in der Organisationsentwicklung bezeichnet. Einfach deshalb, weil in diesem Thema so unfassbar viele Tabus stecken, die oft unausgesprochen sind und unausgesprochen bleiben. Oft ist die Frage nach Vergütung auch mit sowas wie einer Art Scham behaftet. Über Geld spricht man nicht, heißt es zumindest in Deutschland oft. Zum Glück gibt es da Menschen, die keine Angst vor diesem Endgegner Vergütung haben und nun schon einige Zeit ganz offensiv über das Thema sprechen. Heute zu Gast im Kurswechsel-Podcast sind Stefanie Hornung und Nadine Nobile vom New Pay Collective. Seit die beiden gemeinsam mit Sven Franke 2019 das erste Buch über New Pay geschrieben haben, ist einige Zeit vergangen und heute machen Nadine, Steffi und Sven fast nur noch Vergütungsberatung. Welche Themen und Spannungsfelder ihnen in ihrer Arbeit mit Unternehmen begegnet, welche Rolle Leistung, Fairness und Marktvergleiche beim Thema Gehalt spielen und noch ganz, ganz viele andere spannende Aspekte zum Thema New Pay hörst du in der heutigen Episode. Viel Spaß!
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Und wir sind live sozusagen, mit großer Vorfreude auf diese Episode darf ich euch begrüßen, liebe Steffi, liebe Nadine. Moin im Kurswechsel-Podcast.
Hallo.
Moin.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön hier zu sein.
Danke, dass ihr da seid. Wir wollen über Geld sprechen oder im weitesten Sinne über Geld, über Vergütung, über New Pay. Das ist euer Thema. Jetzt ist es schon die zweite Episode New Pay im Kurswechsel-Podcast. Wir haben da im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Es war November 2020, da ist euer erstes Buch erschienen. Jetzt gibt es ein zweites, ungefähr 3 Jahre später. Es heißt New Pay Journey. Genau. Da hat ein Weg stattgefunden, den wollen wir thematisieren. Bevor wir das machen aber, erzählt doch mal ganz kurz, wer seid ihr und was treibt ihr so?
Steffi, willst du anfangen?
Ich bin freie Journalistin und Autorin und New Pay Initiatorin. So stelle ich mich immer ganz gerne vor. Stefanie Hornung heiße ich mit vollem Namen. Und ja, mich treibt das Thema Vergütung und über Geld sprechen schon sehr lange um. Ich bin nebenher auch journalistisch sehr viel tätig, aber es ist einfach mein Herzensthema. Und da bin ich mit Nadine schon jetzt seit 6 Jahren diskutieren wir gemeinsam, wie kann man ja Vergütung in Organisationen anders gestalten? Wie können wir über Geld sprechen in Organisationen? Und ja, das der gemeinsame Weg ist jetzt Teil des neuen Buches und wir haben im letzten Jahr oder was ist es jetzt schon 2 Jahre her? Nein, das ist etwa 1 Jahr her, dass wir das New Pay Collective zusammen gegründet haben. Das heißt, die Sache wird auch etwas größer. Es sind noch andere Akteurinnen mit dabei. Am Anfang waren wir ja zu dritt, Sven Franke, der heute nicht mit dabei ist und jetzt sind wir schon ja ein kleines Team, das immer größer wird und wächst und das Thema ist auch riesengroß aus meiner Sicht. Nadine.
Ja, genau. Und ich bin Nadine Nobile, Gründerin zum einen, so wie Steffi vom New Pay Collective und ausgehend aus meiner Organisation, die ich gemeinsam mit meinem Mann gegründet habe, CoX, wo wir schon, ich muss mal sagen, ja, seit 2016, 17 Organisationen begleiten auf ihrem Weg der Transformation, vor allem in Kultur- und Führungsfragen. Und, das habe ich dir ja gerade schon erzählt im Vorgespräch, liebe Arne, seit das Buch raus ist, New Pay, unser erstes Buch, seitdem hat sich einiges verändert. Wir machen eigentlich jetzt nur, fast nur noch Vergütungsfragen, wobei nicht nur sehr enge Vergütungsfragen, also wie wird konkret entlohnt, sondern all die Themen, die daran andocken, kulturell, in der Zusammenarbeit, Führungsthemen oder auch so Aspekte wie Weiterentwicklung in der Organisation. Wie sieht das aus?
Mhm. Vielleicht machen wir zu Beginn eine kurze Begriffsdefinition mit Verweis auf die erste Episode. Die packe ich in die Shownotes. Aber nochmal, damit wir es parat haben, was ist aus eurer Sicht New Pay was darf ich darunter verstehen und vielleicht auch anschließend, warum ist das wichtig? Also wenn du sagst, du machst das hauptsächlich oder ihr macht es jetzt hauptsächlich, warum ist es so wichtig in der Arbeitswelt neu über Vergütung nachzudenken?
Also vielleicht erstmal zum Begriff New Pay, der ist mal in die Welt gekommen. Das war Steffis Idee, als wir auf der Suche waren, ja nach einem Hashtag, um herauszufinden, wie sehen denn neue Wege der Vergütung aus in Organisationen. Wir haben uns damit im ersten Buch dagegen entschieden, eine Definition bereitzustellen, sondern haben eher eine Antidefinition formuliert. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass es bei dem Begriff New Pay, so wie wir ihn verstehen, nicht darum geht, um etwas, also um ein Vergütungssystem oder ein Vergütungsmodell, sondern im Grunde geht es um den Prozess, um den Weg, wie wir zu einem neuen Vergütungssystem kommen, beziehungsweise wie wir bestehende Vergütungssysteme weiterentwickeln. Also es geht mehr um das Wie als um das Was. Und dabei helfen uns verschiedene Aspekte, die nennen wir Dimensionen, die uns so richtungsweisend sind, was wir auf diesem Weg zu beachten haben. Nämlich wir wollen in erster Linie Fairness ermöglichen, Fairness gestalten. Dafür braucht es unterschiedliche Punkte, die wir da, Prinzipien, die wir mit in den Blick nehmen, wie Partizipation, Transparenz. Und wir denken, was sich an den Werten der Organisation ausrichtet, aber auch so etwas wie, ja, wenn ich da mich einbringe, wenn ich Dinge transparent habe und auch haben möchte, muss ich auch selbstverantwortlich handeln und mir meiner eigenen Handlung bewusst werden, was habe ich da für Auswirkungen. Gleichzeitig ist es uns immer wichtig, die Aspekte Flexibilität mit in den Blick zu nehmen. Also wie schaffen wir in der Entstehung, aber auch für ein System Flexibilität für Mensch und Organisation. Und dann, wie sichern wir, dass diese Systeme, die wir einmal entwickeln, auch immer wieder, ja, die Organisation widerspiegeln, und dafür müssen wir sie immer wieder kontinuierlich weiterentwickeln, und das ist unser permanent Better-Gedanke.
Und dieser Gedanke, der betrifft auch die Definition von New Pay selbst. Also ich glaube, unser Verständnis hat sich mit der Zeit gewandelt, und zwar von Anfang an klar, es geht um das Wie. Es geht um einen Prozess und die 7 Dimensionen, die Nadine jetzt geschildert hat. Aber wir sind, glaube ich, tiefer eingetaucht in die Dimensionen. Wir haben ein tieferes Verständnis entwickelt. Und dieses Wie betrifft nicht nur die Entwicklung eines Vergütungssystems, sondern auch, wie es dann gelebt wird und wie es weiterentwickelt wird. Am Anfang haben wir noch sehr stark auf die Entwicklung von Vergütungssystemen geschaut, und das hat sich jetzt erweitert. Und wenn wir dann reinschauen in diese Dimensionen, dann gibt es natürlich, es gibt nicht die Blaupause, das haben wir ja auch von Anfang an immer betont. Es gibt viele Momente, in denen man schwierige Entscheidungen treffen muss in den Dimensionen, wie weit möchte man gehen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir haben jetzt keine neue Definition für unser Buch, sondern wir haben ein New Pay Manifest entwickelt, das eben dann auch so richtungsweisend sein soll innerhalb der Dimensionen, wenn es um schwierige Entscheidungen geht. Mhm.
Jetzt habt ihr gerade von der Anti-Definition gesprochen. Vielleicht schließe ich mal an mit einer Anti-Frage.
Sehr schön.
Also es ist ja nicht so, dass erst seit einigen Jahren ein Unternehmen vergütet wird, sondern wenn etwas Neues in die Welt kommt, dann ja oft, weil etwas Altes an Grenzen stößt, so will ich es mal formulieren, ohne dass es sich überflüssig macht, gibt es da offensichtlich dann etwas, es reicht nicht mehr so, wie es ist. Oder wir müssen ergänzend darüber nachdenken, vielleicht gar nicht ganz neu, möglicherweise ganz neu. Also welche Grenzen beobachtet ihr so in herkömmlichen Vergütungssystemen? Ich habe im Kopf im Buch, macht ihr einmal diesen Ausflug, wo kommt das eigentlich her mit der Industriegesellschaft und dem Leistungsgedanken und der Vergütung? Also welche Grenzen beobachten wir gerade in der Arbeitswelt, die herkömmlichen Vergütungsmodelle auch irgendwie in Frage stellen?
Also da muss man vielleicht nochmal auf den Ursprung des Gedankens auch schauen. Wir haben ja von Anfang an gesagt, die Idee war, wenn wir auf eine neue Art und Weise zusammenarbeiten, zum Beispiel wenn wir kollaborativer arbeiten wollen, wenn Menschen mehr in Selbstverantwortung gehen sollen, dann braucht es dafür auch eine entsprechende Vergütung, weil Vergütungssysteme sind Informationssysteme. Sie sagen, was in einer Organisation belohnt wird und was nicht. Mhm. Und insofern, wenn wir so vergüten, wie wir das in der Industriegesellschaft getan haben, ja, sehr stark am Akkordlohn vielleicht noch orientiert, sehr stark auf die Arbeitszeit nur schauend, aber auch einfach diesen Aspekt der Selbstverantwortung nicht mit einbeziehen, dann passt doch da hier etwas nicht zusammen. Und so kamen wir darauf, uns anzuschauen, ja, wo müssen wir eigentlich das System aufbrechen? Welche Glaubenssätze stecken eigentlich in unseren Vergütungssystemen? Und wenn man dann mal tiefer eintaucht, dann ja, stellt man fest, dass es jetzt nicht nur um Partizipation geht, wo noch Glaubenssätze da sind, die aufzubrechen sind, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte.
Und vielleicht noch ein Aspekt, der jetzt nochmal eine ganz andere Facette beleuchtet, als, ich würde mal sagen, als Einsteigerin vor ein paar Jahren in das Thema, war ich total überrascht, teilweise auch schockiert darüber, wie wenig oder wie viele Organisationen überhaupt gar kein Vergütungssystem haben, sondern ja, sie vergüten, aber dahinter liegt eigentlich kaum eine Systematik. Mhm. Sprich, auch keine Vergleichbarkeit von gleichwertigen Tätigkeiten über eine Organisation. Das sind dann teils auch Organisationen mit mehreren hundert Mitarbeitenden, was ich damals eigentlich kaum glauben konnte, die lauter bilaterale Verträge haben, also Aushandlungsprozesse, die aber, ich sag mal, vielleicht noch in einem Team, weil es immer die gleiche Führungskraft entschieden hat, eine gewisse Bauchsystematik haben, aber über eine Organisation eigentlich gar keine Vergleichbarkeit herstellen können. Das ist ein Aspekt, den wir beobachten. Also Organisationen, die ganz viele bilateralen Verträge haben, aber eigentlich keine Kollektivvereinbarung. Und das, wenn wir jetzt aber Wertschöpfung, ist doch eigentlich das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung, eines gemeinsamen Zusammenwirkens. Und wenn ich gleichzeitig aber lauter bilaterale Verträge habe, dann merke ich doch schon diese gemeinsame Wertschöpfung, auf welche Basis stelle ich die? Und ich bin und wir sind davon überzeugt, dass es dafür eben auch Vereinbarungen braucht bei sowas Wichtigem, also kollektive Vereinbarungen wie dem Thema Vergütung, damit Menschen sich dann auch, wenn sie über ihre Gehälter sprechen, nachvollziehen können, warum Person A Betrag X verdient und Person B Betrag Y. Und es nicht nur ne, transparent haben, sondern auch nachvollziehen können und über diese Nachvollziehbarkeit das auch als fair empfinden, dass es so ist, dass wir gewisse Unterschiede machen. Und vielleicht noch, und die andere Aspekt ist, Organisationen, die Vergütungssysteme haben, aber oft eben Vergütungssysteme, die von außen implementiert werden, also auch von, ich sage mal, eher traditionelleren Vergütungsberatungen, selbst gar nicht in der Lage sind, diese Vergütungssysteme zu handeln. Also entweder ständig die Beratung brauchen, auch für eine Eingruppierung einer neuen Funktion oder einer neuen Person und damit auch in Abhängigkeit sind, wo sie eigentlich gar nicht wirklich selbst Herr und Frau über das Vergütungssystem sind und dann manchmal auch einfach Dinge übernommen werden, die ja gar nicht zur Organisation passen.
Und vielleicht noch eine Ergänzung eher auf der Metaebene oder nochmal auf das große Ganze blickend. Als wir da eingestiegen sind, haben wir uns natürlich auch gefragt, ja, wie kommt Wert eigentlich in die Welt und vergüten wir wirklich das, was für die Menschen einen Wert hat? Und natürlich kam das geprägt aus der New Work-Debatte zum Beispiel. Wenn wir auf Führungspositionen schauen, traditionell ist es ja so in Vergütungssystemen, da schaut man auf den Headcount, man schaut, wie groß ist das Team und entsprechend sagt man, das ist eine hohe Wertigkeit, weil da trägt jemand viel Verantwortung. Jetzt erleben wir aber viele andere Rollen, die vielleicht nicht in dieses Bild reinpassen, die vielleicht auch eine sehr hohe Verantwortung tragen. Und das entspricht dann vielleicht nicht mehr der Wertigkeit, wie wir sie tatsächlich erleben und was wirklich Wertschöpfung für eine Organisation schafft. Und das gilt sowohl für die einzelne Organisation als auch gesamtgesellschaftlich betrachtet. Natürlich haben wir auch sowas wie, wenn wir uns ja die Care-Arbeit anschauen, warum wird ein Job einer Krankenpflegerin Pflegerin oder eines Krankenpflegers anders bewertet als jemand, der in einem Industriebetrieb arbeitet. Und wenn wir auf die Kriterien schauen, müssten wir sagen, naja, vielleicht würden wir zu einer ganz anderen Bewertung kommen. Und das kann unserer Sicht nach nur aufgebrochen werden, wenn wir wirklich neu mit einem neuen, frischen Blick auch auf die Kriterien schauen und auf diese ganze Vergütungsdebatte.
Ich hatte gerade angesetzt, jetzt sind wir mittendrin in so 3 oder 4 von meinen Themenblöcken, die ich mir aus eurem Buch mal rausgeschält habe für diese Episode. Ich versuche mal einigermaßen sortiert dabei zu bleiben. Ich greife mal, Nadine, deinen Aspekt auf. Das ist etwas, was wir durchaus auch beobachten, wenn wir mit unseren Kurswechselberatungskunden arbeiten und dieses Thema mal hochkommt. Du hast das bilaterale Verträge genannt. Dass da all diese Wahrnehmungsverzerrungen mit reinspielen. Da gibt es dann eine Führungskraft, die also oft ja 90% der Arbeit gar nicht sieht, die sie da in irgendeiner Weise dann auch durch Entlohnung bewerten soll. Da spielen Aspekte rein wie Konjunktur, sage ich mal. Also wenn es gerade schwierig ist oder ich will wachsen, dann brauche ich unbedingt Leute, dann zahle ich im Zweifel auch mal mehr.
Genau.
Was ist eigentlich mit denen, die schon länger da sind? Und irgendwann, wenn ich das mal so nebeneinander lege und mir mal so ein Gesamtbild mache, dann stelle ich fest, ich habe da voll den schiefen Turm von Pisa gebaut. Und ich kann eigentlich niemandem mehr nachvollziehbar erklären, wie geht eigentlich Vergütung bei uns? Welche Prämissen spielen da eine Rolle? Und vielleicht versuche ich mal, meine Sortierung so hinzukriegen, dass ich mit so einem Klassiker anfange und euch den mal zuwerfe. Das ist der erste, den Satz kennt ihr. Leistung muss sich lohnen.
Ja.
Jetzt, ihr habt schon so ein bisschen drüber gesprochen, also wie auch die Arbeitswelt sich verändert hat. Das ist ja anders als so bei der Akkordarbeit, wo einfach nur jeder sein individuelles Leistungspensum irgendwie im Blick haben und optimieren musste. Und am Ende konnte ich so diese Teilleistung zusammenstecken und hatte was Ganzes. Dann sprechen wir heute sehr viel über komplexe Arbeit, die eigentlich nur aus der gemeinschaftlichen Leistung eines Teams oder einer Gruppe entsteht. Wenn wir da so drauf gucken, was ist denn dann Leistung, wenn ich sage, Leistung muss sich lohnen und auch vergütet werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist eine Frage, ich glaube, die können wir auch von außen gar nicht beantworten, was das für das Individuum oder auch für eine Organisation bedeutet, worin jetzt gerade die Leistung liegt. Ich stelle immer wieder fest, wenn man erstmal fragt, ja, was ist denn für dich Leistung? Also wenn kommt man ja auch mal so mal hingerotzt, die so, ja, Leistung muss sich lohnen, ne? Das ist ja fast schon eine Stammtischparole heutzutage. Und wenn man dann mal die Frage zurückstellt, ja, aber was ist für dich Leistung? Und ich bekomme immer, also ich stelle die Frage sehr gerne, weil ich nämlich dann erstmal meistens ein Stottern höre, was schon aufzeigt, da sind noch gar keine Gedanken wirklich sortiert. Und in der Regel, was damit gemeint ist, und da, ne, wir hatten vorher über das Thema oder das berichtet von deinem Psychologiestudium, ist es eigentlich meistens die Anstrengung, die dann doch vergütet werden will. Ich habe mich reingehängt, ich habe mich angestrengt, ne, mein Blut, Schweiß, Tränen, ne, also das, was uns die Energie gekostet hat. Und egal, wie sehr Menschen sagen, nein, ich möchte für das Ergebnis vergütet werden. Nein, am Ende ist es die Anstrengung im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ja auch was Gesundes auf der einen Seite zu sagen, ich möchte meine Anstrengung kompensiert haben, weil da ist ja was weggeflossen und es will wieder aufgefüllt werden. Nur ist eben Geld nicht immer der Maßstab, der das oder das Futter, was dann hilft, diese Batterien wieder aufzufüllen und aufzuladen. Und was es eben auch den Blick verschränkt, wenn wir sagen, oder versperrt, wenn wir sagen, wir wollen die Anstrengung vergüten, dass immer dann, wenn Menschen etwas besonders leicht fällt, was ihnen total, ja, weil sie da ein Talent haben, weil sie da wirklich ein Geschenk haben, was sie auch anderen machen können, dass dann immer heißt, ja, das ist ja gar nichts Besonderes, ne? Ach nee, ne? Lass mal, ne? Und das ist ja das Interessante, eigentlich sollten wir viel mehr von den Dingen in die Organisation einbringen, die uns leicht fallen. Aber das ist eben so schwierig, wenn gleichzeitig wir unsere Psychologie uns da auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, weil wir eigentlich was anderes kompensiert haben wollen.
Ja, Leistung ist ein ganz interessantes Phänomen, weil wir ja alle glauben, wir wissen, was Leistung ist. Und es gibt doch so viele unterschiedliche Vorstellungen von Leistung. Und ja, wir haben ja auch ein bisschen erklärt, wo kommt der Begriff denn eigentlich her? Also wenn wir schauen, die Industriegesellschaft, Industria, heißt ja quasi so viel wie tätig sein oder fleißig sein. Und ich glaube, das ist das, was auch Nadine meinte mit Anstrengung. Ne? Wir sind einfach fleißig und wir tun viele Dinge. Aber ob die eine Wirkung erzielen, das steht dann meistens nicht im Fokus. Und es ist auch so, dass häufig dann unter Leistung verstanden wird eher so der Input. Also wie viel Arbeitszeit verbringe ich denn überhaupt mit einem Thema? Wie lange bin ich im Büro zum Beispiel? Und wie sehr bin ich denn sichtbar mit Arbeit beschäftigt? Und nicht so sehr zum einen, was sind meine konkreten Ergebnisse? Aber auch vielleicht, was sind die Wirkungsweisen bei den Kundinnen, also so der Outcome oder vielleicht auch der Impact, wenn wir es auf einer großen gesellschaftlichen Ebene betrachten. Also da ist ein sehr verkürztes Verständnis auch oft da von einfach dieser Input, der Fleiß, die Mehrarbeit. Und vielleicht hat man noch so die Idee im Kopf, ja, ein bisschen was mit dem Team hat es schon auch zu tun, aber das kommt meistens dann erst in einem zweiten Schritt. Und eigentlich ist es ja so, wie du gesagt hast, dass die Teamarbeit immer wichtiger wird und man sollte vielleicht zuerst drauf schauen, ja, was ist eigentlich die Leistung des Teams und was fördert die Leistung des Teams und nicht so sehr, was sind die einzelnen Bestandteile dann der Leistung, sondern wie komme ich zum guten Gesamtergebnis? Mhm. Und was kann das auch verhindern?
Ja, ich würde mal eben für mich rausstellen, also was ich mitnehme und auch beobachte, sind so diese Input-Output-Perspektive. Mhm. Also da ticken Organisationen noch unterschiedlich, glaube ich. Ne? Wer lange da ist, leistet viel, könnte so ein Glaubenssatz sein. Oder so dieses sehr, sehr Output-orientiere, wer die besten Ergebnisse liefert. Ich habe jetzt gerade im Kopf, in meinem Kopf laufen wir immer Fußball-Analogien. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe selber lange Fußball gespielt auf einem sehr spärlichen Niveau und ich war Stürmer. Und so dieser klassische, wo man sagt, der steht am Ende richtig und hält nochmal eben den Fuß hin und dadurch fällt das Tor. Der große Vorteil ist, dass ich dann zur Tribüne laufen und mich feiern lassen darf. Und jetzt ist ja die Frage, welche Leistung habe ich für ein Tor erbracht, wenn ich am Ende nur da stand und den Ball auf meinen Fuß habe fallen lassen, während mein gesamtes Team 100 Meter Fläche vorher durch ein gutes Passspiel überbrücken konnte.
Ja, und ich glaube, das ist auch, kann ich total teilen, ne? Also auch dieser Blick, was ist das, was Aufmerksamkeit erhält und was sind all die Beiträge, die dann aber nötig waren, damit das ins Sichtbare kommen erst überhaupt möglich wird. Und da steckt auch noch eine andere Form von Vergütung für mich dahinter, weil das ist nämlich das oft, was ich beobachte in Organisationen, was ich auch zurückgespiegelt bekomme, dass auch da gerade Teams oder auch Aufgaben, Menschen, die Funktionen übernehmen, die eher, sag mal, zuliefernderer Art sind oder zuarbeiten, oft das Gefühl haben, dass ihre Arbeit nicht gesehen und nicht dadurch auch nicht wahrgenommen und entsprechend wertgeschätzt werden. Also da findet dann auch, die werden dann auch oft weniger gut vergütet als andere Tätigkeiten. Das heißt, also es findet eigentlich eine doppelte oder mehrfache Nichtvergütung statt. Ne? Diese ideelle über Wertschätzung, über Sichtbarkeit, über Anerkennung und auf der anderen Seite aber dann noch die monetäre. Und das ist so das Fatale, wenn wir gleichzeitig aber wollen, Menschen sollen immer mehr Verantwortung übernehmen, sollen mitdenken, mitgestalten, ihre Ideen einbringen, mit innovieren. Dann muss ich auch all den Menschen, die etwas beitragen, auch diese Anerkennung, also zumindest die Anerkennung für ihren Beruf und ihre Tätigkeit bringen. Und es gibt da auch ein sehr schönes psychologisches Experiment zu diesem Thema. Wie wirkt denn das, wenn ich nicht wahrgenommen werde? Und es wirkt hat fast die gleiche Auswirkung, wenn die eigene Arbeit geschreddert wird. Mhm. Also nicht sehen und zerstören haben sehr ähnliche Auswirkungen auf das, was Menschen dann noch bereit sind, überhaupt zu tun. Und da muss man sich manchmal auch nicht wundern, wenn die Gallup-Studie oder andere Zufriedenheitsstudien wieder zu dem Ergebnis kommen, dass ganz viele Menschen in der Organisation Dienst nach Vorschrift machen oder innerlich gekündigt haben. Und es ist einfach so schade, weil manchmal braucht es einfach nur Nicken, ein Ich sehe dich, ein Dankeschön. Und damit wäre schon ganz viel bewirkt, ne, auf einer anderen Ebene als jetzt nur der monetären Entlohnung.
Ja, und wenn man auf die ganzen Motivationsexperimente schaut oder auf den Stand der Forschung, ja, gibt es ja keine Belege dafür, dass wirklich auch ja monetäre Anreize, um nochmal auf die Vergütung jetzt zu kommen von sowas. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Ronaldo vergüte, weil er macht die Tore und er kriegt irgendwie zum Beispiel seine Tore vergütet, dann gibt es keinen Nachweis dafür, dass das nachhaltig auch die Leistung steigert oder erhält. Es ist ja eher so, dass man muss dann erneut nachlegen, um diese Leistung auch wieder zu bekommen, oder man muss noch eins drauflegen. Und häufig fällt auch dann der Negativeffekt, den Nadine angesprochen hat, für das ganze Team unter den Tisch. Der wird ja gar nicht untersucht in ganz vielen Experimenten. Also das Signal, das dann an das Team gesendet wird, damit, indem man einzelne Personen derart ja quasi herausstellt und betont, das ist nur die Leistung, die wir sehen.
Und vielleicht, um da noch anzuknüpfen, selbst wenn ich es schaffe, über Geld zu motivieren, heißt Motivation nicht automatisch, dass die Leistung sich erhöht, vor allem bei kreativen oder Wissensarbeitenstätigkeiten, weil das kann ich nicht, ne, da, weil wenn ich furchtbar motiviert bin, also im wahrsten Sinne des Wortes furchtbar motiviert, sich auch mein Blickfeld verringert und ich gar nicht mehr so kreativ bin. Also zeigen sich auch in verschiedenen Experimenten. Das heißt also auch, Motivation führt nicht automatisch zu einer höheren Leistung. Also kann dann auch der Fußballspieler, der oder andere SportlerIn, die jetzt weiß, Mensch, ich habe einen riesen Vertrag, jetzt schauen alle auf mich, ich muss ableisten, vielleicht dann auch eine Blockade hat und dann immer zum falschen Zeitpunkt in der Millisekunde eben den Ball nicht mehr trifft, ne? Und nicht einfach nur mehr hinhalten kann.
Also es, ich glaube, das ist auch ja dieses, ein Aspekt. Es gibt ja dieses schöne, uralte Motivationsmodell von dem Herzberg, dieses Zwei-Faktoren-Modell, was sagt, all diese Hygienefaktoren, die tragen im besten Fall dazu bei, dass ich nicht frustriert bin, aber sie motivieren nicht. Und ich wollte gerade auf diese Bühne auch hinaus mit meiner Fußballanalogie. Also die Frage ist ja, wohin richte ich den Scheinwerfer? Ja. Ne, diese, also mit einem schlechten Vergütungssystem kann ich für Frustration sorgen, aber oft merken Menschen ja gar nicht, was eigentlich fair ist. Ich habe mich köstlich amüsiert über dieses Beispiel, was ihr im Buch beschreibt. Geh mal auf YouTube und guck dir das mit den beiden Affen an, die unfair bezahlt werden. Die wissen ja gar nicht, dass die Gurke, die sie bekommen, welche Wertigkeit die hat, sondern erst im Vergleich zu der Traube, die dann kommt.
Ja.
Und genau, das. Und in dem Experiment, um das nochmal zu ergänzen, ganz interessant ist es ja, es ist zum einen der Vergleich, ne? Man sieht, das andere Äffchen bekommt halt nach wie vor die Traube. Es ist aber auch die Aufmerksamkeit von der Versuchsleiterin. Gab es ja neue Studien dazu, ne? Dass die Versuchsleiterin hätte ja die Traube zur Hand. Sie könnte ja quasi beiden eine Traube gewähren, aber sie tut es eben nicht. Also es ist auch diese Aufmerksamkeit, um die es geht.
Und da passt es ganz gut mit dem, deswegen sagte ich, dass der Stürmer, der das Tor schießt, darf dann in die Kurve laufen und sich feiern lassen. Es gibt einen schönen Begriff im englischen Fußball, der heißt Unsung Hero, der unbesungene Held. Also derjenige, das sind oft Defensivspieler, die, wie man so schön sagt, die Drecksarbeit machen, die gar nicht so wahrgenommen und bejubelt wird. Und ich komme mal zurück auf das Thema Leistung und Vergütung von Leistung. Wenn ich jetzt nur das vergüte, was gesehen wird, dann fühlt sich das vielleicht bin ich derjenige, der am besten darin ist, andere glänzen zu lassen. Diese Vorlagen, diese Pässe zu geben, mal im übertragenen Sinne auch aus dem Hintergrund eine Leistung zu erbringen. Und es fühlt sich dann ja irgendwie doof an, wenn ich das Gefühl habe, belohnt werden aber immer nur die, die auf der Bühne stehen.
Ja. Ja, und teilweise ja auch für die Personen, die auf der Bühne stehen. Also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das fühlt sich oft für beide Seiten komisch an. Vor allem für all diejenigen, die wissen, dass sie es ja nicht alleine schaffen. Vor allem, wenn wir nämlich dann anfangen, darüber zu sprechen, auch in Organisationen, was ist denn eigentlich fair? es passiert mir immer wieder in Projektteams, mit denen wir arbeiten, dass es immer wieder Personen gibt, die selbst sehr extrovertiert sind und sehr gut beispielsweise für sich schon ein Gehalt rausverhandelt haben. Ne? Das ist ja so ein Aspekt der Vergangenheit und auch heute noch ganz oft zum Erfolg führt. Und in der Regel sagen mir dann genau solche Menschen, Mensch, eigentlich ist es total unfair, dass ich, weil ich gut verhandeln kann, ein höheres Gehalt habe. Aber ich weiß halt, was ich sagen muss. Ich weiß, wie der Hase läuft. Und ja, so ist das System und ich habe es verstanden. Und gleichzeitig empfinde ich das aber überhaupt gar nicht fair, wenn ich sehe, dass Kollegen, die eigentlich genau das Gleiche machen oder sehr ähnliche Dinge tun wie ich, viel weniger verdienen. Also dieses Unfairness wird nicht nur von denen wahrgenommen, die geschädigte sind sozusagen, diese unfairen Verhältnisse, sondern auch jene, die davon profitieren. Und das meinte ich auch mit diesem Kollektiverleben. Ne? Also wenn ich natürlich aber immer sage, ja, jeder ist nur für sich selbst verantwortlich, dann ist es doch klar, dass die Person jetzt erstmal für sich das Beste versucht rauszuholen, weil ja, für wen sonst? Sie hat ja erstmal kein anderes Instrumentarium an der Hand. Ja, aber wenn man dann sagt, okay, jetzt schauen wir mal nach einer gemeinsamen Vereinbarung und dann schaut man, ja, und dann sagen die auch, ja, lasst uns ein System bauen, wo wir beispielsweise von so einem Aspekt unabhängig sind, weil ich möchte ja nicht mehr vergütet werden, nur weil ich besser verhandeln kann, das aber in meiner Tätigkeit überhaupt gar keine Rolle spielt, wie gut ich verhandeln kann. Also IT, ich musste gerade an ein IT-Unternehmen denken, wo ich genau diese Diskussion mit Programmierern geführt habe. Mhm.
Ja, das ist wahrscheinlich, hat mit Scham zu tun. Die Frage, will ich eigentlich der offizielle High-Performer sein? Also wie fühlt sich das an, wenn ich irgendwie auserkoren bin? Das muss ja gar nicht zwingend so sein, aber irgendwie kriege ich das ja, ist ja eine Zuschreibung viel mehr. Und das glaube ich, dass dieses Ronaldo- oder Messi-Phänomen, die High-Performer-Theorie, da habe ich eine Hypothese zu. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Brücke. Kommt mir gerade so in den Sinn, warum so Sachen wie Transparenz, Nachvollziehbarkeit eine Rolle spielen. Meine Hypothese ist, in der komplexen Arbeitswelt, in der wir leben, wo es immer mehr um ein Zusammenwirken von mehreren Menschen angeht. Ich bleibe mal bei Gehältern. Wenn ich individuelle Gehälter verhandle und ich sage, Leistung spielt eine Rolle, dann bewerte ich individuelle Leistung. Während es aber ja eigentlich um Teamerfolge geht. Und meine Hypothese ist, wenn ich das so mache, dann schaffe ich einen kompetitiven Modus innerhalb eines Teams. Das heißt, wenn ich sage, ich will eigentlich ein performantes Team haben, auf der Vorderbühne sozusagen, als bekundeten Wert des Teams, verhalte ich mich dann aber ja anders, indem ich sage, ich vergüte aber Einzelleistung.
Ja, das ist ja auch mit der Grund, weshalb viele Unternehmen sagen, wir haben jetzt zumindest in unserer Leistungskomponente keine individuellen Ziele mehr, sondern wir gehen auf Teamziele. Und natürlich ist es so, wie du sagst, würde ich absolut zustimmen. Ich glaube aber auch, was wir oft sehen, ist, dass keine Diskussion darüber stattfindet oder wir uns nicht bewusst sind, was ist denn eigentlich sowieso die Grundleistung, die wir erwarten, wenn wir jetzt irgendwie jemand einstellen, ne? Ist es eigentlich sowieso schon der Job oder was kommt da jetzt noch on top und was wollen wir auch noch an jeder kleinen Einzelleistung oder Tätigkeit von jemandem auch noch zusätzlich belohnen? Also ist nicht vieles eigentlich selbstverständlich und durch Performance-Management-Systeme geht man ja sehr stark in einen sehr starken Detailgrad. Man definiert KPIs, man weiß im Vorher schon genau, welches Ergebnis man haben will und jeder kleine Handgriff und sei es nur der Fuß vom Ronaldo, den er hinstellt, will er auch noch extra vergütet haben. Und das ist nicht unbedingt zielführend, zum einen, weil Ziele sind ja auch kann natürlich gut sein, sie zu erreichen, aber wenn ich jetzt nicht so explizit definierte Ziele habe, kann ich als Team ja vielleicht sogar viel mehr erreichen als meine Ziele. Und das unterminiere ich natürlich durch so ein System auch. Und genau, diese Diskussion findet eigentlich gar nicht statt, wie stark möchte ich eigentlich differenzieren oder ja, wie viel Differenzierung ist nötig in einem Team, sagen wir so, diese Frage sich zu stellen und dann auch vielleicht zu dem Ergebnis zu kommen, ja, wir brauchen das gar nicht und wir haben natürlich auch schon in unserem Grundgehalt ein Element von Leistung und sei es nur, wenn jemand über einen längeren Zeitraum sehr gut ist und sich weiterentwickelt, dann kommt er vielleicht in die nächste Gehaltsstufe und ich brauche gar keine extra Leistungskomponente.
Ich würde es vielleicht noch etwas spitzer formulieren wollen, wie ich da drauf gucke. Das ist, ich stelle übrigens fest, gerade dieses Vergütungsthema ist eines, wo es mir viel, viel schwerer fällt, meine eigenen Moralvorstellungen da rauszulassen, wenn ich drüber spreche, weil ich habe natürlich welche. Ich glaube, wenn eine Organisation lernt, die tatsächliche Leistung wird am Ende belohnt, also weil man sagt, du hast so toll performt im letzten Jahr, deswegen hast du jetzt eine Gehaltserhöhung verdient, dann richtet sich in Folge für alle Protagonisten der Blick darauf, mit welchen Einzelleistungen kann ich eigentlich Aufmerksamkeit erregen hier, damit ich vielleicht im nächsten Gehaltsgespräch Argumente habe für eine Gehaltserhöhung. Und das ist meine Hypothese, dass das einem Team massiv schadet, weil nicht mehr darüber nachgedacht wird, wie ein gutes Zusammenwirken stattfindet, sondern nur, welche Heldentaten sind mir eigentlich zuzuschreiben. So dass ich auch dabei bin, mit einem Grundgehalt habe ich eigentlich eine gewisse Leistungserwartung und sicherlich müssen wir darüber sprechen, wenn ich da drunter liege. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt gerade eine Gehaltserhöhung bekommen habe und mir gesagt worden ist, weil du so tolle Leistung gebracht hast und im nächsten Jahr schwankt das. Also wir performen ja nicht irgendwie kontinuierlich, sondern da bin ich vielleicht schwächer, wenn man das so sieht, als eine Kollegin. Wird mein Gehalt dann wieder reduziert oder erhöht? Ich glaube, das lenkt den Fokus ganz einfach in eine interne Konkurrenz, die ich gar nicht haben will, wenn ich so da drauf gucke.
Ja, und deshalb ist glaube ich auch, würde ich auch nie von Leistung, also eine Leistung, die so variieren kann, wirklich, würde ich auch sagen, die zu vergüten ist, wie du sagst, ist vor allem dann schwierig, wenn ich ja will, dass die Person das ja auch über einen längeren Zeitraum dann ja erbringt, weil dafür wird sie ja vergütet. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich beobachte, wenn Menschen sich ganz furchtbar, sage ich wieder, angestrengt haben, sie dann glauben, dafür jetzt eine Gehaltserhöhung zu verdienen, ne, die auch dann auch bekommen zu wollen, muss ich immer sagen, passt auf, was ihr jetzt eigentlich macht, wenn ihr eine Person für eine Überlast, die sie trägt, vergütet, zusätzlich vergütet, dann muss sie ja vermeintlich diese Überlast ja weiter tragen, weil jetzt wird sie dafür ja auch noch entlohnt. Und ich möchte wissen, wie viel Prozent der ja psychologischen Belastungsstörungen und Krankschreibungen, die wir in unserer Republik beobachten, genau auch auf solche Mechanismen zurückzuführen ist. Ne? Also jemand hängt sich rein, verausgabt sich, bekommt dafür für dieses Engagement über die Maße dann auch eine Gehaltserhöhung. Ja, und dann, statt zu schauen, Mensch, müssen wir nicht eher entlasten, damit die Person auch dauerhaft ihre gute Leistung erbringt. Und deshalb ist für mich eher die Frage, welche Kompetenzen bringt sie denn ein, welche Beitrag fürs Gelingen, ne, das Gesamtgelingen ist, ich sage mal, positiv und wertvoll. Und wo habe ich aber auch Aspekte, und das ist ja dann sind wir beim Thema Führung, sei es jetzt in einer eher klassischen Organisation oder aber auch geteilter Führung in einer eher flachen Organisation. Ja, wie schauen wir denn dann drauf, zu sagen, ja, aber hier sind wir eindeutig in der Überlast und hier müssen wir Lösungen suchen, weil das ist nicht auf Dauer haltbar und auch nicht förderlich für die Person oder sogar gesundheitsschädlich. Und da sehen wir dann auch, wie wichtig das ist, für Vergütung immer mitzudenken mit anderen Aspekten, weil wir können viele Dinge, die wir vermeintlich über Vergütung regeln wollen, also auch das Thema Zusammenarbeit, wie kommen wir dann in ein fruchtbares Zusammenwirken, nicht allein über ein Vergütungssystem und die Prozesse lösen, sondern es braucht da andere Aspekte. Genauso wie beim Thema, jemand bringt gewisse Dinge erst gar nicht ein. Also wie oft habe ich schon in Entwürfen von Kriterien sowas gelesen wie Sorgfalt und Zuverlässigkeit, wo ich sage, nee, also das wird nicht zusätzlich vergütet, wenn eine Person nicht zuverlässig ist und wenn sie nicht sorgfältig, also im Sinne ihrer Arbeitsanforderung agiert, ja, dann haben wir ein anderes Thema. Aber das ist auch ganz oft der Wunsch, mit einem Vergütungssystem auch eine Keule zu haben gegen die vermeintlichen Nicht-Performer, ne? oder wo etwas was wegfällt. Also deswegen, ja, gut draufschauen, was wollen wir wirklich vergüten, aber auch sehen, wo brauchen wir flankierend, sei es Personalentwicklung, Teamentwicklung, Führung, ja, was brauchen wir da aus diesen Werkzeugkästen, die wir haben?
Und es ist natürlich auch ein Kommunikationsthema, weil, wie Nadine sagt, viele glauben, wenn ich dies und jenes tue, dann habe ich das verdient. Und das sehen andere vielleicht anders. Und es ist dann auch oft so ein Agieren, das sind Dinge, die nicht ausgesprochen sind, was jetzt eigentlich man gemeinsam unter Leistung versteht. Das kann auch dazu führen, dass man falsche Vorstellungen davon hat, was jetzt wirklich die Organisation oder das Team weiterbringt. Und dann kann auch nicht bewusst werden, wie einzelne Personen eigentlich konditioniert sind. Und das dürfen wir auch nicht unterschlagen. Es ist nicht so, dass die Menschen sind keine Maschinen. Also ich habe nicht hier ein System und das funktioniert für alle gleich. Das hat natürlich Skinner mit seinen Taubenexperimenten so suggeriert, aber die Menschen funktionieren ja anders. Und manche sind vielleicht so konditioniert, andere aber auch wiederum nicht. Und nur durch Kommunikation kann man feststellen, haben wir da ganz unterschiedliche Bilder? Schauen wir gleich auf Leistung oder haben wir ganz andere Erwartungshaltungen, die vielleicht nie ausgesprochen wurden?
Konditionierung ist ein spannendes Thema. Also ich persönlich kriege immer dann Bauchschmerzen und ganz große Probleme mit meinem Menschenbild, wenn ich diese Wenn-Dann-Bonbon-Logik daraus höre. Also wenn du dies tust, diese Karottensysteme, du musst erst eine Strecke gehen, aber ich lobe dir schon mal einen Bonus dafür aus, dass du diese Strecke gehst. Und auch, es ist ja fast noch subtiler, wenn ich nicht über Boni arbeite, sondern eine potenzielle Gehaltserhöhung vielleicht in Aussicht stelle und das so koppel an das, wie ich dich beobachte. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich jetzt dahin komme, ja, okay, wir wollen Team-Performance fördern, so können wir da eigentlich nicht draufschauen, vergüten müssen wir ja trotzdem und wer sich nicht auf Einheitsgehälter vereinbaren kann, der stellt sich ja die Frage, ja, wie denn dann? Und wahrscheinlich ist das eine falsche Frage. Ihr habt das schon gesagt, es gibt nicht die Lösung, sondern es muss in die Kultur passen. Aber welche Aspekte spielen eine Rolle, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was sind denn Alternativen?
Na, die Alternativen sind, mit den verschiedenen Perspektiven einer Organisation genau darauf zu schauen, ja, was stärkt denn uns als Organisation, was macht uns zukunftsfähig, was wollen wir in unserer Organisation kompensieren monetär? Mhm. Ja, also da ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und das kann, ich sag mal, in einem kleinen Team sein, da mal zu schauen, was brauchen wir eigentlich, also was brauchen wir erstmal wir als Team, wie wollen wir auch mit diesem Thema umgehen, Vergütung, auch Entscheidungen treffen darüber, wer denn jetzt etwas mehr verdient hat, auch im Blick auf, was wir in unserem Team denken. Das kann vielleicht auch mal für die eine oder andere Führungskraft ja auch hilfreich sein, zu wissen, naja, wie schaut denn mein Team drauf? Manche Führungskräfte kriegen ein Budget für Gehaltserhöhungen, dann kann man auch mal überlegen, wenn es noch nicht definiert ist, organisational, wie man das, was die Kriterien sind für eine Gehaltsentwicklung, könnte man das auch mit einem Team, mit einem eigenen Team entwickeln, zu sagen, was glaubt ihr, wer es in diesem Jahr verdient hat? Da kommen vielleicht noch ganz andere Aspekte mit rein, weil irgendjemand sagt, ja, ich sehe gerade bei Person XYZ gerade einen besonderen Bedarf, weil ist gerade vielleicht Mama oder Papa geworden, würden wahrscheinlich auch solche Ergebnisse rauskommen, wo es dann vielleicht gar nicht so sehr um den Beitrag oder auch die Wirkung geht, sondern vielmehr um einen Bedarf, ne? Oder wer hat denn zuletzt eine Gehaltserhöhung bekommen und schon ganz lange gar keine mehr, ne? Also ich glaube, da kommen wir dann auf ganz andere Lösungen, was dann nochmal fair ist. Wenn man es aber organisationsweit regelt, glaube ich, ist es schon auch hilfreich zu wissen, okay, was sind diese unterschiedlichen Perspektiven, was wollen wir eigentlich in unserer Organisation vergüten und dann auch klar machen und eben kommunizieren, nachvollziehbar, dass dieser Aspekt dann eben auch dazu beiträgt, dass jemand sich individuell weiterentwickelt in seinem Gehalt.
Also was sind klassischerweise die Kriterien, wenn wir jetzt auf eine Rolle oder eine Funktion schauen? Also das ist im Grunde eine Funktionsbewertung. Wenn ich die jetzt im Sinne von New Pay machen würde, dann halt gemeinsam mit unterschiedlichen Akteurinnen, in einem Team, in dem unterschiedliche Perspektiven auch reinkommen und man nochmal neu auf das Thema schaut, sind es die klassischen Kriterien, die normalerweise am Markt vergütet werden, die in Tarifverträgen greifen, oder haben wir vielleicht bei uns in der Organisation ganz andere Kriterien? Also das ist so ein Prozess, den wir New Grading nennen, dass man quasi nochmal die Stellenrollen oder Funktionen oder wie auch immer man das in der Organisation nennt, dass man die wirklich auch nochmal neu anschaut und da bei den Kriterien eben beginnt und überlegt, was hat denn einen Wertbeitrag für die Organisation heute und in Zukunft.
Genau, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, um das vielleicht auch für die ZuhörerInnen nochmal zu differenzieren. Wir versuchen immer drauf zu schauen, sprechen wir jetzt gerade über die Funktion, also sprich die Funktion, die ausgeschrieben ist oder ausgeschrieben wird, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre, oder geht es um die Person? Also einmal sprechen wir über das Auto und dann sprechen wir über den Fahrer oder die Fahrerin. Mhm. Ne? Also und Organisationen, glauben wir, sind gut beraten, sich einmal die Funktionen anzuschauen, weil die kann ich nämlich auch wunderbar miteinander dann in Vergleich bringen und sagen, okay, Marketing im Verhältnis zu HR, zu einer HR-Rolle oder zu einer Rolle in der Entwicklung oder Produktion oder im Vertrieb, ne, dass wir da in einen Vergleich kommen. Und dann haben wir aber immer noch den Aspekt, wollen wir, dass dann jede Funktion einfach gleich vergütet wird? Also ich bin jetzt, wäre jetzt zum Beispiel HR-Managerin, und bekommt eine HR-Managerin an ihrem ersten Tag, wenn sie den Job anfängt, das Gleiche wie nach 10 Jahren? Oder was sind die guten Gründe, damit sich die Person auch in der Funktion, die sie übernimmt, auch gehaltlich weiterentwickelt bzw. weiterentwickeln kann?
Ich glaube, da spielt eine ganz wichtige Facette rein. Das Wort habt ihr jetzt bestimmt schon 10-mal benutzt, aber immer in so einem Nebensatz. Und das ist Nachvollziehbarkeit. Also das ist etwas, das beobachte ich bei mir selbst natürlich auch, aber auch bei Menschen, mit denen ich darüber spreche, dass wie auch immer ich so ein Vergütungssystem baue, dass es sich ganz blöd anfühlt, vielleicht auch eine gewisse Transparenz drin zu haben und nicht zu verstehen, wie kommen jetzt diese Entscheidungen zustande. Also man fühlt sich so machtlos, benutzt ist das falsche Wort. Also es wird so über mich entschieden und ich muss mit diesen vollendeten Tatsachen leben. Welche Erfahrung habt ihr gemacht in eurer Arbeit als in der Vergütungsberatung ganz speziell wahrscheinlich, auch mit diesem Thema Nachvollziehbarkeit?
Na, uns hat das, ich glaube, hätten wir schon tiefer drin gesteckt, als wir die 7 Dimensionen entwickelt haben, dann würde da vielleicht nicht Transparenz, sondern Nachvollziehbarkeit stehen. Mhm. Da sagen wir auch immer Transparenz im Sinne der Nachvollziehbarkeit. Weil Transparenz an sich, also wenn wir jetzt alle Gehälter in der Organisation offenlegen, dann sind die zwar transparent, aber das heißt nicht, dass ich auch nachvollziehen kann, wie kommt es denn jetzt zu den Unterschieden, wie kommt es zu den Gehaltsabständen und warum hat Person A 50 Euro oder 100 Euro mehr als Person B, wobei sie doch eigentlich vielleicht sogar sich gegenüber sitzen und ähnliche Tätigkeiten oder die gleichen Tätigkeiten machen. Und deshalb ist uns so bewusst geworden, ne, wenn ich es fair haben möchte, muss ich ja diese Unterschiedsbildungen verstehen. Und das war in einem unserer allerersten Projekte, werde ich nie vergessen, da haben einfach EinsteigerInnen in einer Rolle, in einer Funktion, das war für den Außendienst, gab es eine Spanne von 200 Euro. Das macht am Ende 100 Euro aus netto. Also es geht jetzt nicht um wirklich existenzielle Fragen, also zumindest finanzielle Fragen. Aber dieser Unterschied zwischen, weil sie es nicht verstanden haben, warum bekommt denn jetzt die eine Einsteigerin Betrag, also waren glaube ich 2.200 als Grundgehalt im Vertrieb und die andere 2.400. Und sie haben immer wieder gemutmaßt und ihnen blieb eigentlich nur Spekulation. Und die Spekulation führte meistens dorthin, dass sie gesagt haben, wir werden hier unfair behandelt. Ne? Und da sieht man schon, es geht dann auch wirklich, das sehe ich immer wieder, es geht nicht um die Höhe des Betrags. Es geht, also der kann auch wirklich nur 50 Euro sein, aber die Leute wollen verstehen, warum. Warum hast du jetzt 50 Euro mehr da stehen als ich? Das ist, also so einfach ist es, weil, ne, ansonsten bin ich wieder bei dem Experiment mit den beiden Kapuzineräffchen, die eigentlich sagen, ja, jeder gibt einen Stein raus und für dieses gleiche Tun möchten sie auch das gleiche zurückhaben. Ne? Und so sind wir Menschen, denke ich, noch mehr. Ne? Wir wollen das Gleiche zurückhaben, wenn wir sehen, jemand macht eigentlich genau das Gleiche. Und deshalb, ne, hat sich bei uns immer so verfestigt, ja, wir brauchen Nachvollziehbarkeit. Und stellen fest, dass wir dann anfangen müssen, noch über viel mehr zu sprechen als nur über Vergütung. Beispiel hatten wir heute Morgen auch in unserem Interview schon erzählt, Thema Inflation, Inflationsprämie. Wie verhält sich eine Organisation allgemein zu der hohen Inflation? Was wir in der Praxis immer wieder feststellen, es gibt Organisationen, die haben Inflationsausgleich gezahlt oder zumindest einen Teil, haben dann noch die Inflationsprämie gezahlt. Da wird sehr viel über diese faktischen, das ist das, was wir bezahlen oder das, was wir leisten, gesprochen, aber es wird selten in Kontext hergestellt. Also selten aufgezeigt, Mensch, wie ist es denn allgemein? Wie entscheiden wir uns und warum entscheiden wir uns genau oder haben uns dafür entschieden, so und so vorzugehen? Was waren die Gedanken dahinter? Also auch diese Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Ne? Das machen selbst die schon was zahlen, nicht. Die, die keinen Inflationsausgleich zahlen oder keine Inflationsprämie gezahlt haben, genau das noch schlimmer, kommunizieren erst gar nicht über dieses Thema. Statt aufzuzeigen, nachvollziehbar zu machen, warum verhalten wir uns zur Inflationsausgleichsprämie oder auch zum Inflationsausgleich, so wie wir uns verhalten, indem wir jetzt nichts bezahlen. Was sind die Entscheidungen dahinter? Und ich denke mal, jede Mitarbeitende wird doch verstehen, wenn jetzt beispielsweise eine Organisation gerade das Wasser, ne, bis an den Hals steht, dass sie jetzt nicht noch große Summen für eine Inflationsprämie ausbezahlen oder aktuell zurückhaltend sind, was den Ausgleich von der Inflation angeht. Und da müssen wir eben einen Kontext herstellen, um eben diese Nachvollziehbarkeit herzustellen. Und das tun eben, wie gesagt, viel zu wenige Organisationen. Und wir glauben, sie wären gut beraten, mehr Nachvollziehbarkeit auf den unterschiedlichsten Ebenen herzustellen.
Und das sehen wir ja auch insgesamt, wenn es um die Debatte von Gehaltstransparenz geht, also dass jetzt irgendwie auch einzelne Organisationen zum Beispiel anfangen oder mitarbeitende Geschäftsführerinnen ihre Gehälter transparent zu machen. Das ist schön, das ist bestimmt ein guter Schritt. Oder auch wenn wir uns anschauen, in vielen Plattformen, die Gehaltsinformationen bereitstellen. Das ist alles etwas, da sieht man eine Zahl, die im Raum steht, aber da fehlt auch der Kontext, wie Nadine gesagt hat. Also ich kann nicht einordnen unbedingt, was ist das für ein Unternehmen, welche Branche, wie läuft dort das Geschäft, was ist es genau für eine Tätigkeit und wie verhält sich diese Tätigkeit jetzt im Vergleich zu meiner, in meiner Organisation und in meinem Umfeld. Und gerade auch bei Plattformen sehen wir das sehr häufig, dass eben ja diese Zahlen, die dort veröffentlicht werden, sind schon mal zum einen, wie sie entstehen, ist nicht transparent. Sie sind auch nicht nachvollziehbar, weil die Plattformen die Informationen ihrer Algorithmen nicht bereitstellen. Ich habe das mal versucht zu recherchieren. Die Rechercheanfragen wurden einfach ignoriert. Es ist auch nicht gewünscht, dass diese Informationen transparent werden. Und was passiert dann eben? Natürlich schaut man vergleicht sich vielleicht mit anderen, die auch Probleme haben, die selber nicht wissen, wie sollen wir denn vergüten. Man vergleicht sich vielleicht mit ganz anderen Positionen und es betrifft sowohl ganze Organisationen als auch einzelne Mitarbeitende, die dann mit solchen Informationen in Vorstellungsgespräche und Gehaltsverhandlungen reingehen.
Ich finde, dass persönlich den wichtigsten Punkt. Also was ich mir zwischendrin aufgeschrieben habe, Steffi, du hast das gesagt, Vergütung ist Kommunikation. Das ja. Nehme ich mal mit als Merksatz. Also ich bringe damit etwas zum Ausdruck.
Ja.
Und die Reflexion, finde ich, sollten Unternehmen sich stellen, was drücke ich eigentlich aus mit der Art und Weise, wie wir mit Vergütung umgehen. Mhm. Und ich habe, das weiß ich, aus dem ersten Buch war mein größtes Learning, es gibt einen Unterschied zwischen Verfahren und Verteilung. Mhm. Ja. Und ihr schreibt das, glaube ich, auch, dass mit Verteilungsunterschieden oft ganz gut umgegangen werden kann, wenn Verfahrensgerechtigkeit da ist. oder eine gefühlte. Und da spielt ja ganz, ganz viel Transparenz rein. Also all diese Faktoren, Nasenfaktor, Verhandlungsgeschick, meine Bühnenpräsenz sozusagen, wenn das nicht Teil des Verfahrens ist, dann fühlen sich auch Unterschiede okay an, weil ich mir das erklären kann, möglicherweise. Genau. Und ich glaube, das ist bei diesen ganzen Prinzipien übrigens nochmal Empfehlung zum Buch, wir schaffen nur einen Teil, ich gucke gerade auf die Uhr, lest das bitte, liebe HörerInnen, aber wenn ich mir diese Prinzipien angucke, ich würde da ein ganz großes Ausrufezeichen hintermachen.
Ja, vielleicht da noch ergänzen, natürlich Verfahrens- und Verteilungsgerechtigkeit sind ja zwei Seiten ein und derselben Medaille, eben der Fairness, und so ähnlich ist es natürlich auch bei Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Also Transparenz ist natürlich wichtig und eine wichtige Grundlage, um Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Und Nachvollziehbarkeit kann auch dazu führen, dass eine Organisation mehr transparent machen kann, weil ein größeres Verständnis da ist. Also das hängt natürlich auch sehr eng miteinander zusammen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, Transparenz ist per se schlecht, sondern man braucht eben beide Seiten.
Und das ist auch ein Grund, weil wir gerade auf diese, auch auf diese Unterschiede auch, ne, also was ist Transparenz und wie schaffe ich Nachvollziehbarkeit, haben wir auch extra ein Audit für Organisationen entwickelt, weil wir aufzeigen wollen, erstens mal, auf welchen Ebenen musst du eigentlich kommunizieren, damit du zu einer Nachvollziehbarkeit kommst, weil wie auf dem Beispiel Gehalt, ne, das kannst du jetzt super transparent machen, aber du wirst mit nur den Gehaltsdaten an sich keine Nachvollziehbarkeit herstellen. Sie sind sicherlich, können hilfreich sein, wenn ich einordnen kann, aber auch dafür brauche ich eigentlich keine individuellen Gehälter. Das wollen übrigens auch die wenigsten Mitarbeitenden, dass wirklich die Gehälter, jedes Einzelgehalt transparent gemacht wird. Das braucht meines Erachtens auch nicht für eine Nachvollziehbarkeit, aber ich brauche eben, ich brauche die Systematik, ich muss aufzeigen können, wie ist die entstanden, ich muss es nochmal einbetten können, wie ist denn typische Diskussion auch, ja, warum ist das Budget für eine Gehaltserhöhung oder für Gehaltserhöhungen so hoch, wie es ist? Das wird selten eingeordnet und erklärt, wie die Entscheidungen jetzt in diesem Jahr zu diesem Betrag gekommen sind. Na, oder warum man sich jetzt vielleicht vorgenommen hat, für mehrere Jahre diesen Prozentsatz ist es oft in der Organisation, warum der festgeschrieben ist hier, aber wofür und warum, ne? Also man merkt schon, wir sind es jetzt, glaube ich, auch gerade nach Corona gewohnt, mit Zahlen umzugehen, Zahlen zu verarbeiten, sie einordnen zu wollen, und dafür brauche ich Kommunikation. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir wieder Nährboden für Spekulation, für Narrative, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und auch, und vielleicht noch den ganzen Punkt, und wenn wir nicht drüber sprechen, dann bleiben auch ganz viele Glaubenssätze und Denkmodelle in den Köpfen der Menschen unreflektiert, und das auf allen Ebenen, und das kann auch nicht im Sinne der Organisation und auch nicht der Menschen sein.
Dann entstehen Spekulationen oder Narrative, die auch nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und natürlich ist die Krux, je mehr man transparent macht und über Dinge spricht oder zeigt, desto mehr Kommunikation und Kommunikationsformate braucht es auch, ne? Auf den ganz unterschiedlichen Ebenen, die wir in unserem Kommunikationsmodell darstellen. Und das hört sich für manche, wenn sie das dann sehen, vielleicht so ein bisschen erschlagend an, oder ist natürlich viel, weil es gibt die individuelle Ebene, es gibt das Gehaltsgefüge, dann der Entwicklungsprozess, und wir haben da 8 Ebenen definiert, und dann denken vielleicht viele, da muss ich jetzt ja so viel kommunizieren, da habe ich gar nicht die Zeit für. Andererseits ist es natürlich so, wenn man es nicht tut, überlässt man die Organisation wirklich diesen frei fließenden Narrativen, die halt dann quasi auch sich gegen die Organisation wenden können. Und das führt dann halt auch oft dazu, dass Menschen innerlich kündigen oder eine Organisation verlassen.
Mhm. Vielleicht, ich habe noch einen letzten Aspekt. Ich hoffe, wir kriegen den noch ganz kurz zumindest mit. Ich habe euch das im Vorgespräch gesagt, ich habe den Markt und Moral genannt. Jetzt kann ich ja, wenn ich mich so ein bisschen anti hinstelle und sage, das ist ja alles schön und gut mit diesen wertvollen New Pay Gedanken, aber letztendlich haben wir einen Arbeitnehmermarkt, und ich möchte gute Leute haben, und die machen sich natürlich Gedanken darüber, was sind meine Alternativen und was kann ich eigentlich in Sachen Vergütung realisieren, und dann wirken am Ende doch wieder die klassischen Schemata, wie welche Zeugnisse hast du und wie viel Erfahrung bringst du mit.
Kann ich das so einfach ignorieren? Wie kann ich mich dagegen abschirmen? Wie kann ich das thematisieren, um das besser zu integrieren, auch in meinen New Pay-Ansatz?
Also die Erfahrung, die ich von Organisationen höre, die beispielsweise Gehälter oder auch Gehaltsspannen in ihren Ausschreibungen transparent machen, ist, dass sie sagen, die Gespräche, die wir führen, sind viel entspannter. Mhm. Weil klar ist, um was es geht, da macht sich keine unnötige Arbeit und macht auch der Organisation unnötige Arbeit, wenn sie sagen, nö, also eigentlich will ich ja x-tausend Euro mehr haben als das, was in der Ausschreibung steht. Das heißt, es ist eigentlich ressourcenschonend auf allen Ebenen und eben auch im Gespräch sehr viel positiver, weil man nicht mehr das Gefühl hat als Bewerberin, ich muss aufpassen, dass ich mich über den Tisch ziehen lasse oder dass ich mich unter Markt verkaufe. Ne? Mhm. Und weil, ne, dann habe ich schon mal eine bewusste Entscheidung getroffen, dass dieses Gehalt für mich adäquat ist für die Rolle, von der ich gerade annehme, dass sich die dahinter verbirgt. Und das ist ja auch etwas, das wird eh kommen mit dem neuen Entgelttransparenzrichtlinie der EU. Da werden wir sehr viel mehr Gehaltsdaten in Zukunft einfach sehen. Zwar erstmal nur bei den größeren, aber dann auch bis 100 Mitarbeitende runter werden berichtspflichtig werden, wie jetzt beispielsweise auch Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen sind, also auch eine Berichtspflicht. Und dann wird das meines Erachtens in Zukunft zum guten Ton gehören. Das ist zumindest meine Hoffnung. Vielleicht ist es noch eine Utopie, aber meine Hoffnung, dass wir dann eben auch das ganz normal ist, dass es da ein Budget dann auch aufgezeigt wird und ein Budget beziehungsweise auch ein Gehaltsgefüge, was in der Organisation passt. Und ganz ehrlich, wenn ich in eine Organisation reinkomme und wenn ich noch so top verhandelt habe, kann es trotzdem sein, dass ich nachher zu wenig verdiene im Vergleich zu den anderen. Ne? Mhm. Also auch selbst ein Erfolgserlebnis bei Abschluss heißt nicht, dass ich nicht irgendwann feststellen muss, ich war dann vielleicht doch nicht so erfolgreich und fühle mich unfair behandelt, weil alle um mich herum deutlich mehr verdienen oder vielleicht auch nur einzelne Personen deutlich mehr verdienen als ich. Und es sicherlich auch, ich möchte ja da dauerhaft idealerweise bleiben, es vielleicht aber auch nicht fair empfinde, wenn ich vielleicht jetzt zwar deutlich mehr verdiene als alle anderen und dann aber feststellen muss, meine geschätzten Kollegen verdienen deutlich weniger. Auch das ist ja für alle Beteiligten, ne, als unfair empfundenes Gehaltsgefüge ist doch nichts Schönes. Also es ist auch nichts Förderliches.
Ja, ich mache mir da von der anderen Seite Gedanken drüber. Also wenn ich jetzt jemanden einstelle, der vielleicht am Anfang der Berufslaufbahn steht, da ist nach dem klassischen Schema, fange ich nicht gleich mit der Chefärztin, mit dem Chefarztgehalt an, sondern in der Regel erstmal geringer. Jetzt habe ich jemanden, der bringt sich toll ein in meinem Unternehmen, der entwickelt sich weiter, der weckt Begehrlichkeiten da draußen in diesem ArbeitnehmerInnenmarkt. Wie schaffe ich es denn, die nicht zu verlieren, weil die sagen, ich muss nur den Blick nach draußen richten, da sind ganz andere Zahlen unterwegs. Also in der Tendenz habe ich ja einerseits die Gefahr, dass ich das nicht berücksichtige und andererseits auch vielleicht die erfahrenen Leute, die ich brauche, wenn ich mal so einen Abgang habe, gar nicht bekomme, weil ich sie gefühlt in ein Gehaltsschema, also wenn ich muss das anders sagen, wenn das, was ich mir New Pay-seitig im Innenverhältnis baue, zu weit weg ist von den Schemata des Marktes, habe ich da nicht ein Problem?
Ja, dann habe ich aber allgemein ein Problem. Also dann muss ich vielleicht nochmal über meine Kostenstrukturen und über mein Geschäftsmodell nachdenken.
Und natürlich ist es auch eine Kulturfrage. Also oder wie Menschen auch konditioniert sind und was will ich für Menschen haben? Also will ich solche Menschen haben, die dann nur für Geld kommen und für Geld gehen, wenn irgendwo was anderes lockt? Oder gibt es vielleicht auch andere Dinge in der Organisation, für die es sich lohnt zu bleiben? Und wenn es die natürlich nicht gibt und woanders bekomme ich mehr Geld, dann wird Geld oft auch vorgeschoben. Aber oft geht es ja auch um andere Dinge. Und es ist natürlich ein Dilemma, wenn wir anschauen, die Diskussion ist ja natürlich oft bei Softwareentwicklerinnen, die kriege ich nicht, wenn ich nicht marktgerecht bezahle, ist ja oft das Argument. Aber wir haben das ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder bei anderen Positionen gesehen und es kann sich ja auch mit der Zeit verändern. Also ich habe auch ein Problem als Organisation, wenn ich jemand mit einem sehr hohen Gehalt einstelle und dann feststelle, der Markt dreht sich, weil Gehälter nach unten zu drücken, ist ein Tabu nach wie vor, das noch größer ist, als über Geld zu sprechen. Das passiert nicht in Deutschland zumindest nicht. Insofern ich handle mir natürlich auch viele Probleme ein, wenn ich so entgegen meines eigentlichen Gehaltsgefüges handle und wenn ich entgegen dessen, was ich festgestellt habe, was die Wertigkeit ist intern in meiner Organisation, wenn das dem Markt widerspricht und ich nur auf den Markt höre, ist es schwierig. Natürlich ist es auch so, das muss man ehrlicherweise auch sagen, es gibt immer die Ausreißer und es gibt natürlich immer, wenn man jetzt wirklich ganz jenseits des Marktes bezahlt, dann hat man sicherlich immer ein Problem. Also wenn ich jetzt halb so viel bezahle wie jetzt in vergleichbaren Organisationen, dann ist es natürlich ein Problem. Das muss man schon auch zugeben.
Und ich würde vielleicht noch abschließend zu sagen, der Mensch am Ende ist nicht ein Homo economicus, weil ansonsten würde weder die Bankwirtschaft noch die Energiewirtschaft über Fachkräftemangel und BewerberInnenmangel sich beschweren, weil das sind eindeutig die Branchen, die immer noch, also wenn wir jetzt mal über Branchen schauen, am meisten vergüten im Schnitt. Und gleichzeitig haben auch Organisationen in diesen Branchen Herausforderungen. Aber eigentlich, wenn wir jetzt nur über Markt sprechen würden, müssten wir eigentlich sagen, die müssten eigentlich total aus dem Vollen schöpfen können. Und gleichzeitig wissen wir aber gerade auch von vielen Banken, also zumindest auch aus dem Umfeld, dass sie große Schwierigkeiten haben, auch Rollen zu und Funktionen zu besetzen. Ne? Also deswegen, was ist auch nochmal das Gesamtpaket? Was ist nicht nur das Monetäre, sondern wie attraktiv ist meine Branche? Wie attraktiv ist meine Organisation? Was spiegeln wir nach außen wie nach innen wieder in der Art und Weise, wie Menschen in uns, in der Organisation wirksam werden dürfen? Aha. Und ich glaube, dieses Denken, es gibt den einen Marktpreis, den gibt's ja auch nicht. Und ein HR-Manager, Managerin in der einen Organisation macht vielleicht mal ganz andere Dinge als in der anderen Organisation, auch auf diese Vergleichbarkeit. Die ist ja nur begrenzt da. Ne? Also wir sprechen dann eigentlich immer und vor allem über Label, die wir gerade vergleichen. Und deswegen glaube ich ja, schaut erstmal auf euer internes Gehaltsgefüge, weil wenn es stimmig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch Menschen aufgrund von Unfairness erleben und da entstehen wirklich Verletzungen, die teilweise in den Menschen Jahrzehnte nachwirken. Also das kann man dann damit schon mal verhindern und vermeiden und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie doch eine Bindung dann zur Organisation behalten und haben und bei einem bleiben. Und auf der anderen Seite, wenn ich das Gefühl habe, wir haben eigentlich gar nicht genug Geld, um angemessene Gehälter zu bezahlen. Da muss man echt wirklich nochmal auf die Kostenstrukturen und auch aufs Geschäftsmodell schauen. Weil auch da immer zu sagen, deshalb brauchen wir zum Beispiel auch einen Mindestlohn, der nicht zu hoch ist. Ne, das war jetzt ja auch die große Diskussion bei der neuen Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro. Gott, oh Gott, was hat das für eine Auswirkung? Ja, aber was wollen wir uns auch als Gesellschaft leisten, im Sinne von auch Lebensbedingungen für Menschen, die in niedrig entlohnten Aufgaben übernehmen. Ne? Also auch da eine Grenze zu setzen, wenn du jetzt wieder, weil du vorher auch von Moral gesprochen hast. Ja, und ich glaube, das ist schon ein Aspekt, da muss man auf der einen Seite unternehmerische Verantwortung dann als Organisation auch übernehmen, aber gleichzeitig aber auch, ich sag mal, die Kirche im Dorf lassen und schauen, okay, der Markt ist der Markt, ist der Markt. Ja, was ist jetzt eigentlich dieser Markt? Ist es ein regionaler Arbeitsmarkt? Wie mobil sind die Menschen? Und heute habe ich erst wieder Meldung gelesen, es geht wieder zurück ins Büro anscheinend. Viele Führungskräfte glauben nicht daran, dass es in 5 Jahren noch Homeoffice geben wird. Also was ich jetzt erstmal bezweifle, aber auch da, das wird sich sicherlich auch wieder eher lokalisieren. Und dann haben wir einfach auch wieder stärkere regionale Arbeitsmärkte, die wir dann beobachten.
Ja, und was ist der Markt eigentlich oder was ist so ein Benchmark eigentlich wert? Das sollte man sich immer noch mal in Erinnerung rufen. Es ist ja nur ein Vergleich mit anderen. Das ist ja nur eine Positionsbestimmung. Und viele machen aus dem Marktvergleich quasi ihr Ziel. Und wir rufen dazu auf, quasi selbst Trendsetter zu sein und sich ambitionierte Ziele zu setzen jenseits des Marktes. Also ich bin da nur so gut wie der Durchschnitt, wenn ich mich an dem Markt orientiere. Und das heißt nicht unbedingt, dass es der richtige Weg ist. Das heißt nur, dass andere es auch tun. Und so, wenn wir auch nochmal auf die Debatte schauen mit, ja, wie wollen wir eigentlich die Wertigkeit von bestimmten Berufen oder Positionen, ja, wie wollen wir die gestalten und sind wir damit zufrieden, wie das gesellschaftlich auch gewichtet wird, nochmal Stichwort Care-Arbeit. Wenn wir immer nur den Markt vergleichen, perpetuieren wir ja ständig immer wieder das, was auch an Schieflagen schon da ist und können auch nichts Neues schaffen.
Ich glaube jetzt, also Steffi, jetzt hast du genau das gesagt, was ich im Kopf habe, das Thema Positionierung. Ich glaube, ich bin gut beraten, mich zu diesem Markt zu positionieren als Organisation. Und dann bin ich fast wieder beim Thema Nachvollziehbarkeit und auch erklären zu können, wir machen das hier so, weil, und das sind unsere Gedanken dahinter. Und also ich erinnere mich, wir haben bei uns bei Kurswechsel irgendwann mal gesagt, wir wollen so gut es geht vermeiden, dass wir Kolleginnen und Kollegen wegen des Geldes verlieren. Aber es soll auch nicht der Grund sein, weshalb sie zu uns kommen. Und dann bin ich dabei, dass ich sage, ja, ich muss einen Blick darauf haben, wie entwickelt sich das gerade und ich muss mich eigentlich im Sinne von permanent better immer wieder neu dazu positionieren. Was heißt das jetzt für uns konkret? Wie gehen wir damit um? Mich wieder in meiner eigenen Journey unterwegs, ne?
Ja, auf jeden Fall. Nach einem schönen Schlusswort.
Ja, genau, die Zeit zwingt uns. Ich könnte wirklich noch 3 Stunden weitermachen, aber ich danke euch ganz, ganz herzlich für die kurzen Ausschnitte, eure Erfahrungen zu eurem neuen Buch und eurer Arbeit New Pay Journey. Nochmal, ich verlinke es in die Shownotes. Vielleicht für euch nochmal, es gibt ja nicht nur das Buch, ihr seid wahnsinnig umtriebig. Das wäre nochmal Gelegenheit zu sagen, wo finde ich euch, wo kann ich noch tiefer reingehen, welche Quellen kann ich anzapfen?
Also gerne auf unsere Webseite vorbeischauen, new-pay.org. Da haben wir auch einen Blog, da veröffentlichen wir regelmäßig, vor allem auch Steffi, Beiträge von und über New Pay und das New Pay Collective. Und ja, und ansonsten auch verschiedene Fachbeiträge, aber ich glaube, die findet ihr dann auch meistens verlinkt oder in unserem LinkedIn-Profilen.
Wir haben auch eine LinkedIn-Gruppe, den New Pay Space. Gerne da auch beitreten und sich mit uns vernetzen. Wir haben jetzt inzwischen fast, ich glaube, wir haben schon die 500 Mitglieder in unserer Gruppe fast geschafft. Und das ist auch ein Bereich, wo wir ja auch Informationen teilen, wenn ihr nicht direkt den Newsletter abonnieren wollt.
Sehr gut. Ihr beiden, vielen, vielen Dank für eure Zeit und die wirklich spannende Podcast-Episode.
Und danke dir für deine Fragen.
Dankeschön.
Ja, deine Gedanken.
Ja. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.